Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterheiden. Nina Heeremann und ich, Justus Geilhufe, begrüßen Sie und euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge zum Thema Taufe. Wir haben die letzten Folgen, gerade die letzte Folge, uns ganz intensiv, wie ich finde, mit der Frage beschäftigt, was sind die Sakramente, was macht ein Sakrament aus, und wir wollen heute die Zeit uns nehmen, um nochmal uns mit einem Aspekt des Sakraments zu beschäftigen, der auch für das Verständnis von dem, was die Taufe ist, ganz zentral ist. Deswegen freut euch und freuen Sie sich auf eine Folge zur Taufe und wie gerade die Taufe uns deutlich macht, was ein Sakrament als solches ist, durch das Zeichen, was sie ist, beziehungsweise was darin verwendet wird. Dazu aber später mehr. Wie immer ein kurzer, ja, man könnte fast sagen Wochenrückblick, jetzt wenn wir die Aufnahme Schlagzahl betrachten, ein kurzer Blick auf das, wo wir sind, was wir gerade zu tun haben und wie unser Leben ist. Frau Heeremann, immer noch am selben Ort?
Immer noch am selben Ort, immer noch in Jerusalem und mittlerweile damit beschäftigt, einen Kommentar über das Buch Esther fertigzustellen.
Ein Kommentar ist eine, wie würden Sie es in einem Satz sagen? Die Theologen und Theologinnen unter uns wissen, also ein ganz geläufiger Begriff, die Juristen auch wahrscheinlich, die können damit auch sofort was anfangen. Was ist ein Kommentar zum Buch Esther?
Ja, also schlicht gesagt, ich glaube, jeder kennt die Erfahrung, man schlägt ein biblisches Buch auf und versteht bis zu einem gewissen Grad sehr viel und dann kommt der Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt verstehe ich Bahnhof und kann mir das bitte mal einer erklären. Ja. Und der Anspruch, es gibt verschiedene Sorten von Kommentaren. Die allermeisten werden von Fachleuten für Fachleute geschrieben. Und es gibt relativ wenige Kommentare, die von Fachleuten für Laien geschrieben werden. Und es gibt noch weniger Kommentare, die über das Alte Testament aus christlicher Sicht geschrieben werden. Weil die meisten Kommentare heutzutage, wenn man die aufschlägt, die erklären einen dann, ja, was könnte dieses Buch, sagen wir mal im 3. Jahrhundert vor Christus, bedeutet haben, als es damals geschrieben wurde. Und damit hört dann, mit dieser Erklärung endet dann der Kommentar. Und der Anspruch, der in dieser Kommentarreihe gestellt wird, ist dem lebendigen Christen von heute, der sich dem Alten Testament zuwendet und sich sagt, was hat das jetzt mit meinem Glauben zu tun, zu erklären, wie dieses alttestamentliche Wort in Christus seine Erfüllung gefunden hat und was es für eine fortwährende Bedeutung für uns hat.
Und also da bin ich natürlich jetzt total gespannt. wir hatten das Buch Esther, ja, wir hatten, weil wir hatten, also ich bin in Asche auf mein Haupt, wir hatten jetzt, die geübten, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, das Buch Esther war in diesem Jahr, soweit ich weiß, das Thema der Bibelwoche. Ja. Es gibt im evangelischen Bereich immer eine Bibelwoche. Das bedeutet, also oft sind es 10 Abende. Die meisten Gemeinden machen 6 Abende und mit dem Weltgebetstag der Frauen dann als 7. Tag und mit einem Gottesdienst zu Beginn und einem Gottesdienst zum Abschluss. Und die Bibelwoche in diesem Jahr hatte zum Gegenstand das Buch Esther. Mhm. Und ich war von einer Sache so demotiviert, das Buch Esther zu nehmen, weil ein Kollege in Dresden die Bibelwoche angeboten hat, gemeinsam mit einem Rabbiner. Mm. Und das fand ich natürlich derart fantastisch, dass mir irgendwie die Luft aus meinen Segeln war, als ich dachte, ja, was wollen wir jetzt, das Buch Esther, das ist ja auch irgendwie. Und dann habe ich mich darauf gerettet, dass ich die Bibelwoche dann genommen hatte, das war aber auch wirklich sehr, sehr schön, war ich froh, dass ich das so gemacht hatte, die in der Corona-Zeit die eine Bibelwoche, die tatsächlich ausgefallen war. Alle anderen waren irgendwie über Zoom oder in Kleingruppen und so weiter. Und die war wirklich, weil die genau in diesen ersten Lockdown fiel einfach aus. Und habe ich gesagt, die wiederholen wir einfach. Das ist irgendwie auch gut. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt. Also das ist totaler Quatsch, sie jetzt irgendwie nach einem Gedanken zu fragen. Aber also die, was kann der Christ aus dem Buch Esther
also ich mein, erstens, mitnehmen?
Aus dem Buch Jesaja kann man das, glaube ich, einfacher sagen. Ja. Oder da fällt mir was ein, wenn mich ein Gemeindeglied fragt, als Christ das Buch Esther lesen?
Also ich muss jetzt noch dazu sagen, an Ihrer Stelle hätte ich das Gleiche gemacht, wenn in meiner Nachbargemeinde ein Rabbiner, so ein Fachmann daherkommt, da hätte ich mir auch ein anderes Thema gesucht. Fand ich sehr klug von Ihnen. Der zweite Grund, warum ich gelacht habe, ist, als Sie gesagt haben, das Buch Esther, das kenne ich jetzt nicht so, das hat mich erstmal gar nicht verwundert, denn Luther hat berühmterweise gesagt, dass er nach dem zweiten Makkabäerbuch er dem Buch Esther so feindlich gesinnt ist, dass er wünschte, es wäre nie zu uns gekommen. Also war ich jetzt gar nicht erstaunt, dass Sie mit dem Buch nichts anfangen können.
Luther hat viele, viele harte Sätze gesagt.
Ja, aber das, man versteht das
ärgert
auch.
Mich jedes Mal neu.
Nein, aber es ist verständlich. Also das ist eben total interessant, weil das Buch Esther gibt es in mehr als zwei Fassungen. Aber sagen wir es mal schlicht, also leicht runtergebrochen. Es gibt eine Urfassung in dem sogenannten masoretischen Text. Also das ist die hebräische Bibel. Und Luther hat ja bekanntlich nur die hebräischen Bücher in seinen Kanon aufgenommen. Und das heißt, er hat eben das Buch Esther übernehmen müssen, weil das im jüdischen Kanon ist, aber eben in der kürzeren Form. Ja. Und wenn man es in der Kurzform liest, dann muss man schon ein sehr gewiefter Exeget sein, wie zum Beispiel Beate Ego, die einen sehr guten Kommentar dazu geschrieben hat, um zu erkennen, dass selbst die Kurzform nicht einfach nur ein nationalistisches Buch ist, das das Judentum total überhöht und jeden Nicht-Juden den ewigen Tod wünscht. Also wenn man nicht Hebräisch kann und nicht weiß, da sind bestimmte Signale in dem Buch, die zeigen, dass das Buch weit über das hinausgeht, was man am Anfang den Eindruck hat. Aber so wie Luther es offensichtlich verstanden hat, war, was soll ich mit diesem Buch? Das ist total judaisierend, das überhöht das Judentum über alle anderen und alle anderen darf der Jude, also ist jetzt wirklich nicht die Bedeutung des Buches, aber so ist es falsch verstanden. Also wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, also die Juden befinden sich in der persischen Diaspora, ein König sucht eine neue Frau und Esther, die ein kleines Waisenkind ist, wird von ihrem Onkel in eine Art, wie nennt man das, so eine Art Miss Persia-Wettbewerb hineingeworfen. Also alle Jungfrauen des Reiches werden im Harem des persischen Königs versammelt und dann dasjenige Mädchen, das dem König am meisten gefällt, erwählt er sich zur neuen Königin. Und natürlich wird Esther ausgewählt und wird die neue Königin. So, jetzt gibt es aber einen Menschen mit dem Namen Haman, der Visier im Persischen Reich ist und der verlangt, dass alle Menschen, die an ihm vorbeigehen, sich vor ihm verneigen. Aber es ist nicht nur verneigen, er will eine Proskynese, also eigentlich eine Geste, die man nur Göttern schuldet. Und Mordekai, der fromme Jude, der dem ersten Gebot folgt, du sollst nur Gott allein anbeten, verweigert dem Haman diese Proskynese, also sich vor ihm niederzuwerfen. Daraufhin ist dieser Haman so erbost, dass er beschließt, alle Juden beim König anzukreiden und zu sagen, dieses Volk, das in deinem großen Reich lebt, das hat Gesetze, die sind ganz anders als die Gesetze der anderen Völker und die verweigern den Gehorsam. Hier ist ein Dekret, ich rate dir, du solltest sie alle umbringen lassen. Und der König, der ist so eine seltsame, wankelmütige Figur und sagt dem Haman, okay, du kannst das loswerfen und weil auch immer das losfällt, dann werden alle diese Juden umgebracht. Und das losfällt auf den 13. Adar. Und jetzt wird es schon interessant, weil das ist genau 12 Monate nach Pessach. Ja? Also die Juden, das jüdische Gründungsfest, das Urfest der Juden ist ihr Pessach, sagt man auf Deutsch, oder?
Oder Passah.
Auszug aus Ägypten. Und jetzt kommt da, also das ganze Buch ist eine Festlegende für ein Fest, das im letzten Monat des Jahres gefeiert wird. Sie sollen nämlich in diesem letzten Monat dann endgültig alle umgebracht werden. So, jetzt muss das natürlich irgendwie verhindert werden. Und jetzt sagt der Onkel zur Esther, du bist jetzt hier die Königin, du bist vielleicht nur deshalb in diese Stellung gekommen, weil Gott jetzt durch dich das Volk retten will. Und Esther zögert eben am Anfang und dann sagt der Onkel, nee, nee. Der Onkel heißt übrigens Mordekai. Vielleicht bist du nur deshalb zu diesem Zweck, das setze ich jetzt dazu, erschaffen worden, aber in diese Situation gekommen. Und die Esau sagt, du weißt, wenn ich vor dem König erscheine, ohne gerufen zu sein, es gibt ein Gesetz, wer vor dem König erscheint, ohne gerufen zu sein, muss sterben. Dann sagt der Mordecai wieder, also wenn du uns nicht hilfst, dann wird die Hilfe von woanders kommen, von einem anderen Ort. Das ist eine Anspielung auf die göttliche Vorsehung, beziehungsweise sogar den Tempel, also den Ort, wo Gott wohnt.
Ja.
Dann wird uns von einem anderen Ort Hilfe kommen, du aber und dein Stamm, ihr müsst sterben. Und dann nimmt die Esther, alle Juden müssen fasten, und die Esther nimmt ihr ganzes Mut zusammen und tritt vor den König hin, und dann sagt er zu ihr, warum bist du so bleich, meine Schwester? Dieses Gesetz gilt doch nur für alle anderen Menschen, nicht für dich, die du meine Schwester, meine Königin bist. Und Esther macht dann eine lange Intrige. Also es wäre schön, wir machen mal eine ganze Sendung dazu, weil es ist schwer, das in 5 Minuten zusammenzupassen.
Ja.
Auf jeden Fall, Esther hält dann auf sehr trickreiche Weise, das wird dann alles noch so aufgebaut, der Spannungsbogen wird aufgebaut. Schließlich fragt der König, ja, was kann ich denn für dich tun? Und dann sagt sie eben, es gibt ein Edikt, das will, dass wir mein Volk stirbt, und der König weiß noch nicht, dass sie Jüdin ist. Und dann sagt er, ja, aber welcher Bösewicht hat denn dieses Dekret erlassen? Und dann sagt sie, ja, es ist er, und zeigt auf den Haman. Und dann wird der Haman an dem Galgen aufgehängt, der ursprünglich für den Mordecai bestimmt war. Und dann kommt das ganz Erstaunliche, dann heißt es, dass das ganze Buch ist sehr folklorisch, ist voller fast Komik. Es gibt ein Gesetz, wonach, wenn ein persischer König ein Gesetz erlassen hat, dann darf man das nicht zurücknehmen. Jetzt braucht es wieder eine neue Lösung. Also das Edikt steht, alle Juden sterben im 12. Monat oder werden umgebracht. Und das Gegenedikt ist jetzt, dass die Juden sich wehren dürfen. Und dann schreibt der König eben ein Dekret an sein ganzes riesiges persisches Reich. Also man muss wissen, das persische Reich war das damals größte jemals. Bevor die Griechen kamen, hat es nie ein größeres Reich gegeben. Und im ganzen Reich wird verkündet, also die Juden dürfen sich am 13. Adar wehren. Und dann beginnt eben das große Schlachten. Dann wehren sie sich und bringen unendlich viele arme Perser um. Und das, wenn man das eben nur so als so diese folklorische Geschichte liest, dann denkt man ja, also was soll denn das? Jetzt bringen die Juden alle um, und dann wird furchtbar gefeiert, und es wird ein Fest draus gemacht, das sogenannte Purim, was so ein jüdisches Fasching ist, kennt vielleicht manch einer.
Ja.
Und bis heute muss man...
Was aber finde ich eine tolle, also die Bedeutung, warum man sich verkleidet, finde ich so cool bei Purim.
Und zwar?
Na, ich habe das immer so verstanden, dass eben die Verkleidung bei Purim zeigt, dass eben etwas, was in einem Gewand kommen kann, auch ganz anders sein kann.
Mhm.
Also eben wie dieses Dekret oder im Prinzip das, was den Juden passieren soll, das sieht nach etwas aus und ist aber vielleicht am Ende etwas ganz anderes. Und die, dass eben an Purim sich verkleidet wird, bringt eben das zum Ausdruck, dass eben da ist der Jakob, aber der sieht jetzt aus wie ein Schiffskapitän. Mm. So, und irgendwie daran soll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist der Grund, warum sich an Purim verkleidet wird.
Ach, interessant. Also von Verkleiden steht eben nichts in der Bibel, deswegen habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass im heutigen Israel oder unter den Juden muss man sich an Purim so betrunken, dass man Haman nicht mehr von Mordecai unterscheiden kann.
Genau. Und das kommt noch dazu.
Ja, genau. Jetzt habe ich aber nur erzählt von dieser hebräischen Fassung. Das Spannende ist, dass diese...
Haben wir gerade ein Muezzin?
Ja,
im
hören Sie
Hintergrund
das?
Bei Ihnen?
Ja, wenn ich das Fenster aufmache, hören Sie es ganz laut. Soll ich?
Irre. Das ist... Ja, toll. Ja,
das haben wir bei uns auch bald. Diese Geschichte... Es wird dann dieses Fest eingesetzt, und das ist wie ein Pendant zu Exodus. Das eine ist, die Exodus feiert die Gründung des Volkes, das andere diese Art zweite Erlösung durch Mordecai und Esther. Und dieses hebräische Buch wird dann in der jüdischen Diaspora in Alexandrien, also im griechischsprachigen Ägypten, fortgeschrieben. So nennt man das. Also das kommt ganz, ganz oft vor in der Heiligen Schrift, dass ein ursprünglich kürzerer Text von späteren Generationen neu gelesen wird und im Licht der Ereignisse des Schreibers sozusagen geupdatet wird. Ja? Also es wird dann eben neu gelesen. Ja, was hat das jetzt für meine Situation zu sagen? Und im 2. Jahrhundert vor Christus gab es wieder eine Judenverfolgung, und zwar nicht nur außerhalb des Wohnorts des Volkes, wie im Persischen Reich, sondern dann sogar in Jerusalem. Da ist ein griechischer König, Antiochos IV., gekommen und hat eine Götterstatue im Tempel aufgestellt. Und es war eigentlich verboten, nach den Gesetzen der Juden zu leben. Also es war wieder eine ganz akute Judenverfolgung. Und dann ist es dieses erste die erste hebräische Version ist fortgeschrieben worden, aber jetzt auf Griechisch. Also es gab schon eine griechische Übersetzung und es wird jetzt fortgeschrieben. Und total interessant, diese griechische Fortschreibung ergänzt jetzt die Geschichte um zwei Träume von Mordecai und mehreren Gebeten, weil in der hebräischen Form kommt das Wort Gott nie vor und das ist ein großes Thema, warum kommt das Wort Gott nie vor? Ja, dann manche Leute sagen, es dürfte schon deswegen nicht im Kanon sein, weil gibt's ja nicht ein Buch, in dem der Name Gott nicht vorkommt. Die anderen sagen dann, nein, nein, Gott handelt in diesem Buch als Vorsehung durch Zweitursachen und ganz besonders durch die Person Esthers. Sie ist die Weise, wie Gott das Volk rettet. Naja, in der Septuaginta dann, das ist die griechische Übersetzung, kommen dann lauter fromme Gebete dazu, aber vor allen Dingen ganz interessant eben dieser neue Rahmen von zwei Träumen, die der Mordecai hat. Und da sieht er am Anfang der Geschichte einen Traum, in dem sich zwei Drachen bekämpfen. Und das wird in einer unglaublich mythologischen Sprache und apokalyptischen Sprache beschrieben. Und was hier vorgeht, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu technisch, ist etwas, was wir öfter in der Bibel sehen, dass ein historisches Ereignis später in mythologischer Sprache neu erzählt wird, um es aus seiner irgendwie historischen nicht Verankerung herauszunehmen, aber aus dieser Begrenzung herauszunehmen, damit es nicht nur eine Bedeutung hat für den Tag in der Vergangenheit, an dem das geschehen ist, sondern damit deutlich wird, hier wird etwas beschrieben, das für alle Zeiten gültig ist. Und weil es jetzt hier in apokalyptischer Sprache beschrieben wird, wird sichtbar, dass die Septuaginta diesen ganzen erstaunliche Geschichte und diesen Kampf zwischen Esther, Mordecai und Haman als einen eschatologischen Showdown liest zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Satan, sage ich jetzt mal ganz krass. Ja? Also dieser Haman ist innerbiblisch eine Satansfigur insofern, als dass es im Buch Exodus ich habe noch nicht angefangen, mich mit diesen ganzen Details zu beschäftigen, aber im 16. oder 17. Kapitel vom Buch Exodus ist das Volk Israel auf dem Weg zum Berg Sinai. Und da stellen sich dem Volk die Amalekiter entgegen und wollen verhindern, dass Israel zum Gottesberg kommt. Ja? Und Satan bedeutet der, der sich entgegenstellt, der Widersacher. Amalek will verhindern, dass Israel zu Gott kommt. Und daraufhin sagt Gott, bis in alle Ewigkeit, das ist jetzt wieder paraphrasiert, herrscht Feindschaft zwischen Gott und Amalek. Und als Israel dann den ersten König bekommt, nämlich Saul, hat Saul nur eine Aufgabe. Er soll die Nachkommen Amaleks ausrotten, weil Amalek steht dann in der Heiligen Schrift symbolisch für die Feinde des Gottesvolkes und damit die Feinde Gottes. Ja? Und Saul macht genau das nicht. Er siegt zwar über die, aber lässt den König Agag leben. Und weil auf diese Weise die Feinde des Gottesvolkes weiterleben, beginnt dann das Buch Esther, da wo dann die, ich kenne die ganzen deutschen Ausdrücke nicht, aber da wo dann die Komplikation passiert, ja, da erfahren wir dann, dass dieser Haman, der Bösewicht, ein Nachkomme von dem König Agag ist, der ein Nachkomme der Amalekiter ist. Also Haman personifiziert diese Amalekiter, das Urfeindesvolk. Und Saul hat es versäumt, ihn auszurotten und hatte daraufhin das Königtum verloren. So, Esther wird jetzt dargestellt wie so ein neuer weiblicher David, weil sie ist jetzt diejenige, die das vollendet, was Saul nicht gemacht hat. Weil Haman nicht umgebracht worden ist, besteht weiter Verfolgungsgefahr für Israel. Und dann am Ende des Buches, und das sieht man eigentlich auch im hebräischen Text, wenn es dann darum geht, dass die Juden sich wehren dürfen, da kommt ganz oft das Wort Ruhe vor. Ja, sie hatten Ruhe. Und das ist ein innerbiblisches, innerbiblisches Wort für, und Symbolwort für die, ich hoffe, das Wort eschatologisch ist verständlich. Also das,
ich glaube, das hatten wir ein paar Mal jetzt schon.
Eben das endgültige Eingehen in Gottes Ruhe, in das, was unsere letzte Bestimmung ist, ja? Also das, wofür auch im Alten Testament das Bild vom gelobten Land steht und so. Und in der griechischen Fassung wird klar, hier handelt es sich um einen Kampf, der dem Gottesvolk in gewisser Weise so lange aufgetragen ist, wie die Zeit der Geschichte andauert. Solange wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben, werden wir verfolgt von den Nachkommen Hammans sozusagen, der Amalekiter. Ja? Es wird immer einen Hammann geben, der versucht, die Kinder Gottes umzubringen, ob das jetzt die Juden oder die Christen sind. Und, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen sind die Feinde in diesem Buch jetzt nicht wahllos alle Nicht-Juden, sondern diejenigen, die sich gegen das Volk Gottes stellen. Und der Endkampf, an dem dann eben, also Esther ist diejenige, die den Haman besiegt, aber dann müssen alle Juden sich selbst verteidigen und selber kämpfen. Und das ist ein wunderschönes Bild für die Kirche. Die Christus hat den Sieg am Kreuz schon errungen, aber wir müssen jetzt weiterkämpfen in unserem Leben. Damit sind wir da gewisserweise bei der Taufe. Also der Satan ist schon besiegt, wir sind schon erlöst, aber wir begegnen ja jeden Tag den Versuchungen des Bösen und das Böse lässt nicht nach, uns zu versuchen und zu verfolgen.
Ja. Ja, das ist die Typologie.
Ja.
Danke. Nein, Sie lachen jetzt, aber also danke. Ich glaube, das ist schön, mal ein Buch nacherzählt zu bekommen. Und ich würde schon sagen, dass auch mal von Ihnen erzählt zu bekommen, so in dem Sinn, so wie ich es sehe, zeigt dieses Buch und wie Sie es dann beschrieben haben, die Situation eben nicht einer jüdischen Gruppe an einem bestimmten Zeitpunkt, das auch, aber eben das, was dort passiert, zeigt, was mit uns passiert. Also dort ist Gottes Beziehung und hier ist Gottes Beziehung und dieser bestimmte Vorfall macht etwas deutlich von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen.
Ja, ist eben wichtig, dass man sieht, also ich habe mich jetzt so beeilt, weil ich immer versucht habe, im Rahmen der Zeit zu bleiben, und habe dem Buch wirklich nicht gerecht geworden. Aber was sehr spannend ist, und das arbeitet die Beate Ego sehr gut raus und auch ein anderer Kommentator mit dem Namen Wahl, dass das Buch in sich schon, also es ist, das muss man auch dazu wissen, es ist nicht eine wahre Geschichte, die passiert ist, sondern Gott offenbart hier durch eine Erzählung. Ja, Gott kann ja jede Weise von literarischem Genus benutzen, wie er Lust, nicht wie er lustig ist, sondern Gott kann sich eines Gedichtes bedienen, um etwas zu offenbaren, oder einer historischen Begebenheit oder auch einer Erzählung. Und diese Erzählung wird schon im Geist des Autors begriffen als etwas zeitübergreifendes, paradigmatisches für die Situation des Volkes Gottes in der Welt und die Hoffnung und das Wissen darum, dass Gott seinem Volk immer zur Hilfe eilt, aber vor allen Dingen auch als Prophetie, das ist mich auch faszinierend. Es gibt in diesem Buch 10 sogenannte Banketts, ja, so Mähler. Und in den ersten 7 feiern die Perser, die sind jetzt das Bild so für die Heiden, die feiern und haben es lustig und es ist die Weingläser, also jeder darf so viel trinken, wie er will, ist am Anfang sogar ein Gesetz. Jeder muss so viel trinken, wie er will. Und die Juden aber fasten. Und das steht so für die Zeit dieser Welt, ja. Also während der Zeit dieser Welt geht es den Kindern Gottes eigentlich dreckig, weil sie verfolgt werden und verlacht werden und man ihnen an die Gurgel will. Und dann die letzten drei Feste sind die Feste von der Esther. Und das ist das Bild für das eschatologische Fest. Da wird dann das Schicksal umgedreht. Da feiern dann die Juden und den Feinden geht es nicht so gut. Und es ist eben total wichtig, dass man diesen paradigmatischen Aspekt erkennt und es nicht wörtlich auslegt, wie es nämlich zum Beispiel jetzt während des Gaza-Kriegs passiert ist, dass einer von den radikalen Ministern der Regierung gesagt hat, in der Heiligen Schrift steht, du musst Amalek ausrotten und hat das einfach so auf die Palästinenser übertragen und das als Rechtfertigung genommen, jetzt mal in Gaza Tabula Rasa zu machen.
Ja, und das ist etwas, was uns manchmal nicht so bewusst wird, wie schlechte Theologie zu echt eigenartigen oder schlimmen Dingen führen kann. Wir haben einen wunderbaren Abend im Freiberger Dom gehabt mit Arndt Henze, der ein in unserer evangelischen Kirche sehr aktiver Journalist des Westdeutschen Rundfunks ist. Und ein Buch über, der in Berkeley studiert hat und sehr lange in den USA Reporter war. Und er hat ein Buch über die, sozusagen über die christliche, über die Verquickung von bestimmten christlichen Konfessionen und Kreisen mit eben bestimmten Politikstilen und Politikrichtungen im Hinblick auf die USA. Und hat eben sehr viel eben über Donald Trump und über die über bestimmte Teile der evangelikalen Bewegung etc. Und aber wirklich wahnsinnig fair, sehr ausgewogen. Und es war wirklich ein ganz toller Abend, der einfach so sensibilisiert hat und einfach hoch interessant war. Und ein verärgerter Mensch stand dann auf und sagte, erste Frage, er weiß nicht, was die letzten zwei Stunden sollten, er wüsste nicht, was das alles mit ihm zu tun hat. Und da habe ich gesagt, so, naja, und das war so vielleicht so drei Wochen nach Ausbruch des Iran-Kriegs. Und da hatte ich zu ihm gesagt, so, naja, das reicht schon, wenn Sie morgen früh tanken gehen wollen. der Punkt, dass wir alle gerade zu wenig Lust haben, zur Tankstelle zu fahren, weil das einfach niemand mehr bezahlen kann, der hat auch ein Stück weit etwas damit zu tun, dass bestimmte Leute, die auch sehr wichtige Entscheidungen treffen können, mit einer schlechten Theologie und mit von schlechten Theologen begleitet werden und denken, vor ihr Neues Testament gibt ihnen Endkampfaufträge und etwas, was beispielsweise in solchen Büchern wie Esther steht, meint etwas heutzutage und sie sind jetzt die Auserwählten, die das einfach jetzt endgültig und ein für alle Mal tun. Da haben wir noch das Glück, dass wir nur an der Tanksäule seufzen und nicht
die Bombenhagel.
Und also sozusagen vor Ort darunter leiden müssen. Und ich glaube, er war dann immer noch verärgert, aber ich glaube, das hat er dann schon verstanden, dass eben Theologie und das richtige Verständnis unserer Heiligen Schrift nicht irgendwas für den Elfenbeinturm ist, sondern es hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Miteinander.
Total. Und also nur, also das wird mir jetzt auch in dem Studium von Esther deutlicher als mit jedem anderen Buch, dass wir Christen das ganze Alte Testament nur durch die Brille des Neuen Testamentes lesen. Wir nehmen nie das Alte Testament und sagen, hier steht wörtlich, du musst das und das und das machen. Sondern es wird immer nur gelesen, gefiltert durch das Neue Testament. Und was Sie gerade angesprochen haben, dieser Zionismus, der in den Vereinigten Staaten so verbreitet ist, das ist eine Weise, das Alte Testament zu lesen, die so tut, wie wenn es Christus nicht gäbe eigentlich. Weil wir ja als Christen glauben, dass Jesus die Erfüllung aller alttestamentlichen Prophetien ist, inklusive in ihm ist die Landesverheißung erfüllt, in ihm ist die Tempelverheißung erfüllt. Wir erwarten nicht mehr auf dieser Erde irgendwie ein Land, das sich von Dan bis Beersheba erstreckt, weil Jesus so eindeutig sagt, ich bin der Sabbat, ich bin das Land, ich bin der Tempel. Das sind alles Symbole für eine transzendente Wirklichkeit. Und in Amerika gibt es eben viele Evangelikale, die das Alte Testament quasi, wie wenn sie jüdisch wären, buchstäblich lesen und denken, und da wird es dann ganz schlimm, das hat er wahrscheinlich erklärt, dass erst wenn die Juden wieder in Israel sind, dann würde der Messias wiederkommen. Das steht nirgendwo in der Bibel, aber die instrumentalisieren sozusagen Israel für ihre religiöse Hoffnung, dass der Messias bald kommt.
Ja, und behandeln Juden dementsprechend wie ein Werkzeug, ja. Also wie als etwas, was sozusagen einem christlichen Zweck nutzen soll. Und vor allem wird diese Interpretation dem historischen, also der Bewegung des Zionismus ja auch gar nicht gerecht. Mhm. Also so das, was Herzl und Menschen wie Ben-Gurion etc. Unter der Idee Israel verstehen, hat ja mit dem, was diese Bewegungen seit Jahrzehnten mit aller Gewalt versuchen hineinzuinterpretieren, so fast gar nichts zu tun.
Nee, wirklich, ja. Also es ist faszinierend.
Und das sind natürlich wahnsinnig blöde Punkte, das zu verdeutlichen, aber das zeigt, und ich glaube, man kann das auch wahnsinnig gut beispielsweise im Dialog mit den Muslimen oder ich würde zum Beispiel auch bei bestimmten aktuellen politischen sozusagen Problemfeldern, glaube ich, kann man so unendlich gut deutlich machen, dass Theologie eben nicht eine oder die christliche Wissenschaft, wie auch immer man das nennen will, dass das eben nicht eine, dass etwas ist, was eine ganz kleine Gruppe von beispielsweise Pfarrern betrifft, weil die sozusagen etwas auswendig lernen müssen, damit sie dann den Job machen können, sondern dass Theologie letzten Endes einfach nichts anderes ist als eine Weltsicht und eine Art in der Welt zu sein. Und die kann halt irgendwie adäquat sein und die kann eben nicht adäquat sein. Und wenn sie nicht adäquat ist, hat das furchtbare Folgen, weil eben in dem Moment, wo Gott im Spiel ist, natürlich auf einmal alles dran hängt an einer Entscheidung. Ja. Also wenn man von der Wahrheit redet, das ist so. Also ne, das ist das, worauf Jan Assmann sehr deutlich hingewiesen hat, dass eben da ein riesengroßes Sprengpotenzial drin ist, wenn eben Menschen beginnen von absoluten Dingen zu reden. Und wenn man ein paar Dinge gut versteht und sich auf verschiedene Interpretationen einlassen kann und sagen kann, ja, wer weiß, wer am Ende diese Weisheit gefunden hat, Das hat konkret mit dem Leben von ganz, ganz vielen Menschen überall auf der Welt zu tun. Und im ganz Negativen haben wir jetzt zwei Beispiele genannt. Deswegen braucht es Kommentare beispielsweise fürs Esther-Buch.
Genau.
Deswegen hört Wissenschaft, theologische Wissenschaft auch nie auf, weil es nach 50 Jahren oder nach 10 Jahren oder innerhalb von 2 Jahren auch 2 oder 3 Kommentare geben muss, weil es manchmal eine neue Erkenntnis gibt, die wiederum interpretiert werden muss.
Ja, genau.
Ich glaube, das geht manchmal unter, wenn eine Gesellschaft, eine freie, demokratische, westliche Gesellschaft, die säkular wird oder ist, sich fragt, was machen wir eigentlich mit die, also warum gibt es theologische Fakultäten? Oder irgendwie die sollen sich doch in irgendwelchen, dann sollen die halt einen Buchclub aufmachen und die kann ja jeder machen, was er will, aber dass das eben einen genuinen Platz im öffentlichen Diskurs hat, das wird in solchen Momenten, glaube ich, sehr, sehr deutlich.
Ja, und wir haben jetzt wirklich das allerbeste Beispiel mit diesem Iran-Krieg. Und das Absurde ist ja, die Iraner sind ja Perser, gell? Und jetzt ist wieder.
Ja.
Also das war auch seltsam für mich. Letzten Sommer war ich schon mal hier, um versuchen, Esther zu schreiben. Und dann sitze ich hier und schreibe über den Konflikt zwischen den Estern, den Juden im Persischen Reich, die durch diesen Amalekiter tatsächlich bedroht werden. Ja.
Und der Konflikt.
Und der Konflikt, genau. Und es fallen persische Bomben auf unseren Kopf. Also man muss vorsichtig sein.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es sind ja am Ende islamische Bomben, unter denen die Perser genauso leiden wie viele andere in der Region.
Ganz genau.
Das ist ja das ganz Schlimme an dieser Geschichte.
Ja, ja.
Wir sind in anderen Podcasts würde man jetzt sagen, wir sind vom Thema abgewichen. Sind wir gar nicht. Wir haben uns nur eben einem Thema jetzt mal gewidmet. Und zur Taufe kommen wir heute nicht mehr.
Aber jetzt können Sie noch erzählen, was dran ist.
Wir versuchen irgendwie zu fünft das Leben zu meistern und staunen, dass das eigentlich so gut funktioniert. Wir wandern nur durch große Wäscheberge auf dem Flur.
Ja.
Also immer so die weiße und die rote und die Babyklamotten.
Ja.
Aber davon abgesehen, das ist das große Glück einer Pfarrfamilie auf dem Dorf, dass eben dieses Dorf beginnt, sich irgendwie mit zu kümmern, irgendwie ungefragt und ganz liebevoll. Und das ist eben ein ganz großes Glück. Und das beschäftigt uns die letzten Tage, dass wir eben so beschenkt sind im doppelten Sinn.
Ja.
Und gleichzeitig schlafen wir wenig und versuchen uns irgendwie neu einzurichten zu fünft. Und es geht aber ganz wunderbar und wir sind ganz, ganz glücklich.
Und die zwei Jungs beten wahrscheinlich ihre Schwester an.
Ist wirklich so. Wir haben im Moment echt das große Glück, dass es manchmal eben ein bisschen stressig zwischen uns ist, weil eben irgendwie weniger Zeit und Ressourcen irgendwie jetzt im Moment da sind. Aber im Moment haben wir noch nicht das Gefühl, dass irgendwie jetzt einer mal in den nächsten Monaten neidisch werden könnte oder so ein bisschen nach seinem Platz sucht, sondern die Ordnung ist eigentlich echt gut da. Und es ist irgendwie ja auch permanent irgendwie so viel los, dass, glaube ich, auch das ist vielleicht auch nicht so gut, aber dass auch die Kinder gar nicht so viel Zeit irgendwie zum Nachdenken haben, wo ist jetzt gerade ihr Platz und haben sie jetzt einen neuen Platz, sondern irgendwie die Dinge laufen irgendwie so ab und alle sind, bis auf wenige Ausnahmen, echt total glücklich und zufrieden.
Schön, wie schön.
Ja, ich wollte jetzt trotzdem... Vielleicht ist das, ich glaube eigentlich nicht, dass das zu gewagt ist. Zur Taufe kommen wir heute nicht mehr, aber wir können, glaube ich, abschließen, was Sie noch vorgeschlagen hatten, in diese Sendung mit hineinzunehmen, dass wir nämlich noch einen Übergang zu den einzelnen Sakramenten dadurch finden, dass wir für ein paar Minuten uns noch mit der Frage beschäftigen, was eigentlich die Zeichen unter uns in dieser Welt sind. Und wenn ich das richtig am Geräusch gehört habe, haben Sie den Katechismus offen.
Ja.
Sie hatten in der Vorbesprechung, gab es so zwei herrliche kurze Sätze. Können Sie, erzählen Sie mal kurz, wie es war Ihnen nochmal wichtig, auf die Zeichen einzugehen und dann fangen Sie doch mal an, mit den Zeichen uns etwas zu sagen.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie religionshistorisch interessant. Man denkt da zu wenig drüber nach, dass ja die Sakramente alle mit Zeichen und Symbolen zu tun haben. Also die Taufe mit dem Wasser und die Eucharistie mit dem Brot, dann für uns die Ehensakrament, ein Mann und eine Frau. Dann bei der Firmung das Öl des Heiligen Geistes, was auch in der Taufe verwandt wird. Also mit jedem Sakrament, auch bei der Krankensalbung wieder das Öl des Heiligen Geistes, ist immer verbunden mit einem Zeichen und einem Symbol. Und ich glaube, ich hatte vorgelesen, Zeichen und Symbole sind wie die Fäden, aus denen die Feier eines Sakramentes gewoben ist. Ihre Bedeutung wurzelt gemäß der göttlichen Heilspädagogik im Schöpfungswerk und in der menschlichen Kultur. Sie tritt jedoch in den Ereignissen des Alten Bundes deutlicher zutage und offenbart sich vollständig in der Person und im Werk Christi. Also da, was hier angesprochen wird, ist, dass ja zum Beispiel in der Taufe ein Symbol aufgenommen wird, das schon viel älter ist, weil Waschungen gibt es ja auch schon im Alten Testament. Und Johannes der Täufer, ich weiß nicht, ob Sie den auch morgen feiern. Wir feiern den morgen als Katholiken. Heute ist der 23. Juni.
Ja, das ist in Sachsen eine große
Sache. Ah, wie schön.
Der Johannistag.
Ja, ja. Und der tauft ja auch schon, bevor Christus uns die christliche Taufe gibt. Also da sieht man,
Ja, und das ist ja auch wichtig nochmal, also so wie Sie es gesagt haben, auch Johannes hat sich das eben nicht ausgedacht, genau. Sondern es gab immer wieder solche Wanderprediger, die solche Handlungen vollzogen haben. Also es gibt ja, das reiht sich ja so ein Stück weit ein in eine Reihe von Zeichenhandlungen, die großen und die kleinen Propheten ja auch vollzogen haben. Also ich glaube, Jeremia ist mal mehrere Jahre nackt durch Jerusalem gelaufen, Jesaja, um deutlich zu machen, dass die Stadt und das ganze Volk ungeschützt, glaube ich, vor Assur liegt. Mhm. Also das ist eben, es gibt keine Mauern, keine Armee, keine und das hat er deutlich gemacht, indem er selber sozusagen ungeschützt, unbedeckt sich gezeigt hat.
Ja, der arme Mann.
Und eben solche Zeichenhandlungen, also das ist jetzt ein kurioses Beispiel, aber das ist in der damaligen Zeit, also so wie Willy Brandt sich hinkniet vor das Denkmal, also damit, also etwas, was die Handlungsabläufe unterbricht, wo alle hingucken müssen, was etwas, was irgendwie auch eine neue Wirklichkeit, also so wie das, was Willy Brandt gemacht hat, dahinter konnte man nicht mehr zurück. Also damit war klar, die Schuld der Deutschen, aber auch der Versuch der Deutschen, etwas neu zu machen. Und sozusagen durch diese Zeichenhandlung kam man hinter dieses Eingeständnis und diese ausgestreckte Hand oder diese Unterwerfung auch nicht mehr zurück. Und das soll so etwas tragen diese Zeichen in der damaligen Zeit im Allgemeinen in sich.
Ja, und sie nehmen eben ernst, was Gott an Sinnbildlichkeit in die Schöpfung hineingelegt hat. Das ist etwas, was wir ja in der heutigen Zeit total verlernt haben, gell? Darüber nachzudenken, dass es einen Sinn gibt, warum Gott uns als Mann und Frau erschaffen hat. Also, dass alles Geschaffene nochmal auf etwas Transzendentes hinweist. Also, der Katechismus sagt dann sehr schön, Gott spricht zum Menschen durch die sichtbare Schöpfung. Der materielle Kosmos bietet sich dem Verstand des Menschen dar, damit dieser in ihm die Spuren seines Schöpfers wahrnehme. Licht und Nacht, Wind und Feuer, Wasser und Erde, Bäume und Früchte sprechen von Gott und versinnbildlichen zugleich seine Größe und seine Nähe. Und weil sie von Gott geschaffen sind, können diese sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeiten Ausdruck des Wirkens Gottes werden, der den Menschen heiligt, und des Wirkens der Menschen, die Gott anbeten. Das Gleiche gilt von den Zeichen und Symbolen im Zusammenleben der Menschen. Waschen und Salben, Brechen des Brotes und Trinken aus dem gleichen Becher können zum Ausdruck der heiligenden Gegenwart Gottes und der Dankbarkeit des Menschen gegenüber seinem Schöpfer werden. Also hier ist jetzt schon angespielt auf Taufe und Eucharistie. Und dann sagt er, die großen Religionen der Menschheit zeugen oft eindrucksvoll von diesem kosmischen und symbolischen Sinn der religiösen Riten. Die Liturgie der Kirche benötigt, integriert und heiligt Elemente der Schöpfung und der menschlichen Kultur, indem sie ihnen die Würde von Zeichen der Gnade, der Neuschöpfung in Jesus Christus verleiht. Und dann nochmal konkret, das auserwählte Volk erhält von Gott besondere Zeichen und Sinnbilder, die sein liturgisches Leben kennzeichnen. Es sind nicht mehr bloß feierliche Darstellungen der Kreisläufe im Kosmos und nicht bloße gesellschaftliche Gesten, sondern Zeichen des Bundes und Symbole der Großtaten Gottes für sein Volk.
Ja, und damit eben nicht sozusagen, damit kann man sie weder entwickeln noch austauschen.
Mhm, genau.
Also man kann, also dadurch, dass die Heilsgeschichte eine konkrete Geschichte ist und eben keine mythische Idee, sondern eben eine Geschichte mit Anfang und Ende. Und eine Geschichte, die hier in der Geschichte der Welt ihren konkreten Platz gefunden hat, dadurch lassen sich die Sakramente oder die Zeichen, also man kann nicht, es ist nicht möglich, dass jemand in 500 Jahren kommt und sagt, es gibt, ich habe die Idee, man könnte das als Sakrament machen.
Ja, oder auch, was es ja gegeben hat bei uns, zumindest nach dem Konzil, dass die Leute gesagt haben, ah, man kann doch auch mit Cola Eucharistie feiern, statt mit Wein und Brot, mit Reis und Cola.
Ja, genau.
Nein, können wir nicht.
Ja, genau. Genau. Und es ist eben auch an die konkreten Dinge gebunden. Mhm. Und eben, also es ist an ein konkreter Sinn ist an ein konkretes Wort und ein konkretes Ding gebunden. Mhm. Und man kann, und diese, diese Konkretheit oder diese Konkretion verbietet auf ganz natürliche Art und Weise, dass man eben irgendwie auf die Idee kommt, dass man eben sagt, naja, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, da braucht es neue Sakramente. Mhm. So, das, also dieser Satz ist eine geistige Fehlleistung. Mhm. Also der macht keinen Sinn. Also es braucht im 21. Jahrhundert neue Autos oder neue Fortbewegungsmittel oder neue Arten, Häuser zu bauen. Oder also tausende Dinge können einem einfallen. Aber es ist außerhalb der Bedeutung des Sakramentes oder dieser Zeichen, dass es von ihnen neue geben könnte. Sind aber nicht möglich.
Ja.
Ja. Und so wie sie es eben sagen, bis hin, dass eben die Dinge ganz konkret werden, gerade in der Ökumene, dass am Anfang meiner Zeit hier habe ich nicht verstanden, wie der Tresor unten in der Kanzlei funktioniert. Und im Tresor ist das Abendmahlsgerät und auch Hostien und Wein. Und ein Freund von mir aus Polen, der katholischer Priester war, hat uns besucht und er feiert natürlich jeden Tag die Messe. Und dann sagte er, Justus, wir müssen den Altar jetzt decken. Und ich sagte, ja, ich kam nicht in diesen Tresor rein. Und ich sagte, also Wein habe ich da. Ich habe nicht richtig jetzt eine Lösung, was die Hostien anbelangt. Und dann ist eben eine Kirchvorsteherin von mir das Dorf runtergelaufen und hat uns den Tresor aufgemacht, weil ich nicht hätte, also ich wollte das auch nicht, aber sozusagen, ich hätte nicht ein Brot aus unserer Brotdose nehmen können. Weil eben man nicht mit einem Roggenbrot oder einem Sauerteigbrot oder einem Knäckebrot das Abendmahl feiern kann. Sondern man kann es nur mit einem Brot feiern, das bei einem Passamahl gereicht worden ist. Nämlich ein ungesäuertes Brot aus Mehl und Wasser. Ja, was eben nicht sozusagen durchgesäuert und dann gebacken worden ist. Und alles andere geht eben. Also Jesus hat zu diesem Brot gesagt, das ist mein Leib. Und eben nicht zu dem, was andere Völker irgendwo auf der Welt bei sich Brot nennen.
Ja, genau. Und also das nur zum Abschluss. Der Katechismus bringt das nochmal sehr gut zum Ausdruck, indem er nämlich zeigt, wie schon im Alten Bund Gott eben verschiedene Zeichen geschenkt hat. Im Alten Bund war es die Beschneidung, die Salbung und Weihe der Könige und dann auch diese Priesterweihen. Und das vor allen Dingen das Passia, nicht? Deswegen, da ist jetzt der Link. Im Passia musste man ungesäuertes Brot nehmen. Das ist heute noch so in Israel, wenn das Passia-Fest naht, dann wird jede Form von gesäuertem Brot, Hefe, wird alles, das ganze Haus muss so geputzt werden, dass überhaupt kein ungesäuertes Brot mehr im Haus ist. Jetzt darf man für 8 Tage lang nur ungesäuertes Brot essen. Und Jesus hat genau diese Zeichen aufgenommen und ihnen dann wieder eine neue Bedeutung, beziehungsweise die Fülle ihrer Bedeutung erschlossen.
Ich würde nicht sagen, eine, so wie sie sich gerade korrigiert haben, es ist keine neue Bedeutung. Es ist ihre Bedeutung.
Genau. Oder wie, dann also völlig
eine
offenbar.
Tiefere,
Genau, und dann so eben ergibt den Geschehnissen und Zeichen des Alten Bundes, vor allem dem Auszug aus Ägypten und dem Passia, einen, der Christus sagt jetzt tatsächlich einen neuen Sinn, denn er selbst ist die Bedeutung all dieser Sinnbilder. Also er offenbart die Fülle der Bedeutung, würde ich sagen, gell?
Ja, aber da...
Weil selbst im Alten Testament ist ja... Also zum Beispiel in der katholischen Kirche ärgert mich das im Augenblick immer. Seit Corona gibt es so eine ganz absurde Sache bei uns, dass die Priester plötzlich angefangen haben, den Gläubigen zuerst die Kommunion zu geben, bevor sie selber konsumieren. So, aber selbst im Judentum muss der Vater das Brot zuerst essen, weil das bedeutet im Symbol... Ich gehe zuerst durch das Wasser. Ich traue mich in dieses todbringende Wasser rein. Ich gehe durch den Tod und ihr könnt hinter mir hergehen, weil ich breche euch die Bahn frei.
Ich vertraue.
Und der Priester zuerst kommuniziert, ist ja das Symbol, dass er Anteil hat an Tod und Auferstehung Christi. Und erst dann kann die Gemeinde hinterhergehen. Weil Christus der Erste ist, der den Tod konfrontiert. Also, nur um zu sagen, die Bedeutung des Brotes, die Jesus da die Jesus dem Brot gibt, ist die volle Entfaltung dessen, was keimhaft schon in dem Sinn im Alten Testament drin ist.
Mhm.
Ja.
Ja. Und dann wäre eine spannende Frage, und die lassen wir offen jetzt, einfach weil die Zeit vorbei ist.
Ein
aber dann wäre am Ende doch, ja. Ja, oder also wer weiß, ob man die Frage tatsächlich wirklich endgültig beantworten kann, aber inwiefern nicht diese Zeichen und Zeiten, also das, was dem Gottesvolk heilig war, also inwiefern da nicht Christus verborgen schon.
Ja.
Jetzt merken Sie, jetzt kommt, also das sind so die Grenzen der Sprache. Die natürlich ist das dem Judentum gegenüber an irgendeinem bestimmten Punkt übergriffig, aber das lässt sich
nicht vermeiden,
an irgendeinem Punkt
an
nicht mehr vermeiden.
Glaubt, ja.
Aber also verstehen wir es nicht am Ende schon ein Stück weit so, dass sozusagen vom Auszug aus Ägypten bis hin zur Bewahrung Esthers und des Volks und so weiter, bis hin eben zu dem Passabrot etc., nicht sozusagen Christus oder dass Gottes Werk in Christus nicht schon durch die Welt geht, sich anbahnt und seine Kraft beginnt zu entfalten.
Total einverstanden.
Das ist jetzt,
nein, aber
ich meine,
das ist letztlich Paulus, der sagt im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel, sie tranken aus dem Felsen, der mit ihnen zog. Das ist eine Geschichte, die steht nicht in der Bibel, aber das ist eine jüdische Legende, die Paulus aufnimmt, und für Paulus war es Wirklichkeit. Sie tranken aus dem Felsen, also es gibt diese jüdische Erzählung, dass als sie durch die Wüste gehen und Moses schlägt doch auf den Felsen, dass dann der Felsen immer mit ihnen gezogen ist, sodass sie die ganzen 40 Jahre lang immer, immer, immer zu trinken hatten. Und dann sagt der Paulus, dieser Felsen war Christus. Also er sagt genau das. Das ist Vorausbild.
Ja.
Und es gibt auch Väter, die sagen ganz eindeutig, dass, dass der im brennenden Dornbusch zu Moses spricht, ist Christus. Und es ist überall er.
Ja. Okay. Okay, wir sind echt tief eingestiegen. Und ich freue mich total, dass wir es jetzt so gemacht haben. Wir fangen in der nächsten Folge an, über die Taufe zu reden, und hoffen, das war für euch jetzt eine schöne Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdenken und ich glaube auch mitbeten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dadurch miteinander verbunden sind. Frau Heeremann, eine behütete und produktive und interessante, tolle Zeit in Jerusalem.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal. Wir versuchen jetzt ein Stück weit viel zu schaffen, weil natürlich über den Sommer hinweg wir manche Wochen auch einfach nicht aufnehmen werden können. Und wir versuchen trotzdem einfach unseren 2-Wochen-Rhythmus ganz brav wie immer einzuhalten. Danken euch fürs Zuhören. Alles, alles Gute. Bleibt miteinander verbunden und bleibt im Gespräch. Und seien Sie alle gesegnet und behütet. Und bis zum nächsten Mal.
Ade. Thank you.